Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Autorin, und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ab und zu schaue ich ja mal nach, wo unser Podcast in den Apple Podcast Charts steht, und auftauchen tun wir dann ja immer mal wieder dort in der Kategorie Management. Und in letzter Zeit, da war ich dann wirklich sehr beglückt, erreichten wir tatsächlich schon mehrmals den Platz 10 von 250 gelisteten Plätzen. So. Und letzte Woche traute ich meinen Augen nicht, denn da waren wir plötzlich auf Platz 3 gelistet. Unglaublich. Und ich habe eben noch mal geguckt, da sind wir immer noch. Das freut mich so ungemein. Das glaubst du gar nicht. Und vor allem deshalb, weil es mir ein weiteres Mal in meinem Leben zeigt, dass es eben wichtig ist, deinem Herzen zu folgen und die Dinge zu tun, die dir Freude machen. Denn dann, wenn uns etwas Spaß macht, dann sind wir auch gut darin, glaube ich. Und dann können wir da auch unseren Beitrag leisten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dir als unsere Hörerin, als unser Hörer. Denn dadurch kommt das natürlich zustande, dass dieser Podcast dann auch so weit oben in diesem Ranking auftaucht. Also, tolle Sache. Und ja, so ein bisschen geht es darum auch in der heutigen Episode, nämlich so im weitesten Sinne, wie Organisationen auch ihren Beitrag leisten können zu, ja, sagen wir mal, einer attraktiven Arbeitswelt. Es geht um Transformation, es geht um agile Transformation, und darüber spreche ich heute mit meiner wunderbaren Kollegin Leonie von Uthmann. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Leonie. Sie ist Organisationsberaterin und Coach. Sie ist Diplompsychologin und sie ist zwar auch für Lea tätig, aber, und das beschäftigt sie auch in letzter Zeit ganz dolle, auch Gründerin eines Tech-Startups. Und dieses Tech-Startup beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen, nämlich Vertrauen als KPI für tragfähige Geschäftsbeziehungen messbar zu machen. Sehr spannendes Thema. Und seit 5 Jahren ungefähr arbeiten wir auch bei Lea zusammen. Und vorher hatte sie den Employer Branding Bereich bei einer Wirtschaftskanzlei aufgebaut. Und bei Lea macht sie ganz viel Coaching, Leadership Coaching, Teamentwicklung, und natürlich ist sie in Organisationsberatungsprojekten unterwegs, vor allem für Themen rund um Führungsentwicklung und persönliche Entwicklung und neues Arbeiten. Und über all das sprechen wir ja auch heute. Ja, liebe Leonie, erstmal herzlich willkommen. Du bist jetzt mit on air.
Ja, hallo Christina. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und uns ja ein Stück weit der neuen Arbeitswelt nähern.
Genau. Ja, neue Arbeitswelt. Da könnten wir jetzt auch schon.
Gutes Stichwort.
Gutes Stichwort, genau. Wie kommen wir jetzt von der neuen Arbeitswelt noch im Spezielleren zur agilen Transformation? Wir haben uns ja so ein bisschen vorher abgestimmt. Was ist es eigentlich? Und ich weiß ja auch, dass du dich da gerne bewegst in diesem Feld des neuen Arbeitens und gleichzeitig aber natürlich auch es immer wieder zu tun hast mit Kunden, mit Anfragen, die gegebenenfalls auch mit ganz bestimmten Erwartungen so daherkommen und manchmal auch mit vielleicht nicht ganz so günstigen Vorstellungen darüber, wie man eigentlich eine Organisation transformiert oder was eigentlich agil bedeutet. Genau, und vielleicht erstmal, um so reinzukommen, was triggert dich denn überhaupt so an dieser ganzen Thematik? Was macht dir da Freude dran? Ne, so sind wir ja hier auch heute schon gestartet mit dem Thema Freude. Was ist es eigentlich, was dich da antreibt, in diesem Themenfeld zu beraten oder eben auch zu unterstützen?
Also grundsätzlich triggert mich ja immer so die Frage, wie kann ich mehr Klarheit schaffen für Einzelne, für Teams, und auch sie zu etwas anderem. Ich nenne das in meinem eigenen Purpose Statement zum Andersdenken, Andersarbeiten ermutigen. Also für mich ist das sowieso dieser Drang, für ein Stück weit für Entwicklung mitzusorgen und sie dazu, ja, zu befähigen, über sich selbst hinaus zu wachsen, wenn man es ein bisschen platt sagen will. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, weswegen mich auch das Thema neues Arbeiten und so dieses, hey, lass uns mal ganz disruptiv drüber nachdenken, wie wir eigentlich die letzten 20, 50, 100 Jahre Arbeit verstanden haben. Und wie kann es eigentlich anders gehen und wie können wir das auch ganz stark in dem Sinne denken, welche Herausforderungen, welche Krisen, ja, also funktioniert das wirklich, was wir uns vor 20 Jahren noch so gedacht haben, über Organisationen, über Teams, über Führung, oder müssen wir das nicht einfach anders denken und auch einfach anders machen? Und es ist ja immer ganz einfach, Dinge anders zu machen, das wissen wir ja. Und da merke ich, da entsteht Energie für mich und das macht mir total Freude.
Und wenn du jetzt sagst, wir, an wen denkst du dabei?
Wir, an wen denke ich? Also ich denke daran natürlich an viele Wirs. Also einmal denke ich vielleicht auch einmal an das Lea-Berater-Tandem oder Lea-Berater-Team, wie wir da reingehen zusammen. Erstmal auch ein gemeinsames, vielleicht auch Transformationsverständnis untereinander aufbauen, was wir dann mit dem Kunden besprechbar machen. Und auf der anderen Seite ist es aber, dass wir, und das ist für mich auch eine Form des neuen Beratungsarbeitens, der Co-Kreation. Also nicht hinzugehen und zu sagen, ich bin ja Beraterin und ich weiß ja alles und wir zeigen euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, weil eure Welt funktioniert ja wie alle anderen Welten in Organisationen mehr oder weniger genauso, sondern dass wir mit dem Kunden gemeinsam co-kreativ erarbeiten, wie denn so ein neues Arbeiten aussehen kann. Weil das ist auch eine tiefe Überzeugung meinerseits und ich glaube, die teile ich mit vielen von euch Mitberatenden, dass neues Arbeiten nichts ist, was wie so ein Best-Practice-Beispiel daherkommt und dann können wir das schon mal einfach mal so überstülpen in Organisationen, sondern dass es also das neues Arbeiten, agile Transformation, you name it, immer wieder im Kontext der spezifischen Organisation betrachtet und ausgestaltet werden darf.
Und ja, du hast es ja eben auch schon so weit aufgespannt. So die Frage, ist eigentlich das, wie wir uns Arbeit gedacht haben? Ist eigentlich das, wie wir uns Organisation gedacht haben? Funktioniert das eigentlich noch so oder müssen wir da nicht anders rangehen? Und da lass uns doch ruhig jetzt auch mal konkret werden. Was sind denn dann tatsächlich jetzt so in der Praxis Fragestellungen oder was sind dann eben auch Dinge, die du dann anbietest oder an denen du dann arbeitest, von denen du sagst, ja, das sind so die Themen, um die geht es dann im Konkreten, wenn irgendwie so dieses neue Arbeiten im Raum ist.
Was ist denn dieses neue Arbeiten?
Ja, genau, überhaupt? Was ist denn das überhaupt? Ja.
Ist das eine Seuche oder ein Tier? ja, genau, also das ist natürlich mannigfach. Also häufig kommen die Menschen tatsächlich, weil ja Agilität so ein Trendthema ist und so eine Heilsversprechung. Wenn wir agil werden, dann haben wir alle unsere Sorgen, sind wir alle unsere Sorgen los. Deswegen habe ich den Eindruck, kommt tatsächlich häufig auch die Anfrage, wir müssen agiler werden, können Sie uns dabei helfen? So. Oder wir haben Themen auch im Team, wir sind nicht effizient genug, wir haben Reibungsverluste. Ein häufiges Thema ist übrigens, wenn wir es nicht auf einer prozessualen oder strukturellen Ebene sehen, ganz häufig das Thema, wir verlieren Mitarbeiter und wir müssen Mitarbeiterbindungen besser gestalten und dafür könnte doch die Agilität oder die Selbstorganisation uns total behilflich, weil dann bleiben doch die Leute, wenn wir hier uns alle miteinander wohlfühlen und alles gut ist. Also da liegt auch ganz viel Heilversprechen, habe ich den Eindruck, dass neues Arbeiten dazu führt, dass wir als Organisation den Fachkräftemangel bekämpfen können, attraktiv als Arbeitgeber werden, unsere Mitarbeiter binden, auf unsere Mitarbeiter Vorstellungen besser eingehen können und so weiter.
Jetzt höre ich weiß nicht, ob ich schon so ein bisschen so einen Unterton mithöre oder den hier noch reindeute. Also, ne, weil, also genau, jetzt wäre ja die Frage, und wie siehst du es denn, Leonie? Also ist denn das auch so? Also ist denn das tatsächlich ein Automatismus, dass wenn sich Unternehmen im Speziellen, ja, oder auch Organisationen im Weiteren tatsächlich agiler organisieren oder wenn sie eben die Arbeitsweisen hinterfragen und hier eben andere Arten des Arbeitens etablieren und dann so sich selber dieses Label geben. Ja, guck mal, ne, wir machen das jetzt hier neu. Werden sie denn dann automatisch auch ein attraktiverer Arbeitgeber und bleiben die Leute dann eher da? So, und während ich diese Frage formuliere, frage ich mich dann auch noch mal, und was konkret wird denn dann nun eigentlich genau anders organisiert, damit es dann auch den Stempel verdient? So, ja, hier ist echtes neues Arbeiten bei uns drin in der Organisation. Also da waren jetzt zwei Fragen, jetzt kannst du dir aussuchen, mit welcher du anfängst.
Ich fange vielleicht mit dem Automatismus an. Also ich glaube, dass sozusagen deine Frage beantwortet sich ja fast schon von alleine. Natürlich ist es kein Automatismus, weil wenn wir eben auch aus unserem systemischen Verständnis oder systemtheoretischen Verständnis drauf gucken, ist es ja nicht nur, weil ich jetzt irgendwie Scrum oder agilere Prozesse zum Beispiel einführe, dass dann auf einmal alles gut ist. Ganz im Gegenteil, ich habe häufig eher beobachtet, dass dann ganze Teams oder Bereiche auch zu Effizienzschleudern werden und eben das ganze Menschliche, das ganze, wir schwingen uns aufeinander ein und der Einzelne wird achtsamer bedacht oder welche Heilsversprechungen dahinter dann immer auch stecken mögen, dass es sich genau ins Gegenteil verkehrt, also dass auf einmal so das, was wir sowieso ja schon als Beschleunigung in Organisationen oder Teams beobachten, noch drastischer wird und es einfach dann nur so ein ganz super Prozessoptimierungsapparat wird. Und dann funktioniert dieser Automatismus nicht. Ich denke, wo eine Chance drin liegt tatsächlich, wenn wir es schaffen oder wenn auch die Kundinnen schaffen, ihre Projekte so oder die Transformation so zu gestalten, dass es eben nicht nur an Prozessen gearbeitet wird, sondern eben auch an Themen wie und Führungsverständnis, Aufgabe von Führung, das Miteinander zu begreifen und auf der sozusagen der individuellen Ebene auch nochmal zu gucken, okay, wenn wir jetzt beispielsweise stärker in ein selbstbestimmteres, eigenverantwortliches Arbeiten, beispielsweise durch Rollenmodelle kommen, was müssen wir denn dann als Einzelne tun, sei es als Führende, als Mitarbeitende, damit wir in diese Form der größeren Autonomie, der größeren Freiheit, der größeren Entscheidungsspielräume, die dann auf einmal der Einzelne auch trägt, dass wir das überhaupt sozusagen gut hinkriegen, weil wir sind ja doch häufig in Logiken, in Organisationen groß geworden, wo es einen gab, den großen Führungshelden, der sozusagen alle Herausforderungen auf seinen Schultern lastet und dann sozusagen dafür sorgt, dass das Team unter ihm oder unter ihr so seine Aufgaben schnell und fleißig und gut erledigen kann. Ich sage das natürlich jetzt in ein bisschen ironischer Form. Und häufig mit einem sehr, sehr guten Anspruch natürlich auch, dass, ne, dass es auch Freude macht und so. Aber das ist natürlich dann ein Paradigmenwechsel, wenn man sagt, wir gehen nicht mehr, also ne, der Einzelne muss stärker in eine Selbstführung kommen. Und das kommt ja natürlich einerseits, indem wir eben andere Strukturen oder Prozesse und indem wir vielleicht auch ein anderes Miteinander, Spielregeln und so weiter schaffen. Und gleichzeitig braucht es eben da auch eine größere persönliche Entwicklung oder eine größere persönliche ja, auch Verständnis, was brauche ich denn, um gut zu entscheiden? Oder wie entscheide ich überhaupt und welche Entscheidungswerkzeuge gibt es vielleicht? Also so vielleicht in der Komplexität, die daherkommt. Und ich glaube, das will ich ausdrücken, dass ein neueres Arbeiten oder eine neuere Arbeitswelt dann gut aus meiner Sicht mitentwickelt werden kann, wenn man sich der Komplexität auch stellt und mit ihr arbeitet und auch die Widersprüche vielleicht auch aushält, die dann entstehen.
Ja, da gibt es jetzt wieder zwei mögliche Anschlüsse. Ich gucke jetzt mal. Wenn ich dich jetzt so höre, dann würde mich interessieren, würdest du denn dann sagen, der Kern eines neuen Arbeitens ist es eigentlich, dass man sozusagen den gesunden Menschenverstand zurückholt in die Arbeit und dass man den Leuten mehr und mehr Mut macht, wirklich selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, sich selbst auch stärker zum Maßstab für ihre Entscheidungen zu machen, statt sich so stark von der Organisation mit all ihren vielleicht manchmal auch kruden Mustern bespielen zu lassen und das dann alles so zu bedienen, ja, was die Organisation ja von einem verlangt. So, also ist das eigentlich das, worauf es letztlich hinausläuft bei dem neuen Arbeiten? Oder genau, oder würdest du den Kern dieses Neuen anders formulieren?
Also ich merke, wie ich unruhig hier werde, weil ich mir das Konstrukt, das du gerade vorgestellt hast, auch selber anfange vorzustellen, und da werde ich unruhig. Das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass das, was du gerade beschreibst, ein Missverständnis von neuem Arbeiten ist. Und ich das auch ab und an bei KundInnen erlebe. Ich würde sagen, auch dieses demokratische Missverständnis. Für mich ist das so ein Stück weit das, was du beschreibst. Also alle dürfen mitreden. Es geht ganz stark darum, was der Einzelne so denkt und fühlt. Und aus dieser Gemengelage heraus handelt dann jeder Einzelne so aus seinem Gutdünken und guten Menschenverstand, was das auch immer sein soll. Und ich denke, das ist Missverständnis, sondern neues Arbeiten, der Kern des neuen Arbeitens ist für mich erstens eben ganz stark, die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, mehr eine Mitverantwortung oder Mitbeteiligung an dem, wofür die Organisation überhaupt in die Welt gesetzt worden ist, wenn man es ein bisschen spiritueller beschreiben will. Also, ne, mit welchem Auftrag ist die Organisation eigentlich da? Welchen Zweck erfüllt die? Und wie kann ich als einzelner Mitarbeitender in meinen Rollen dazu beitragen, dass dieser, um das Wort zu nennen, Purpose gehoben wird? Und dann kriegen wir auf einmal eine Ordnung da rein und auch eine Orientierung da rein, wo es nicht mehr geht um die Und sozusagen, wie würde ich das jetzt so aus meinem guten Menschenverstand mal so machen, so eine Aufgabe, sondern schon, man könnte auch sagen, aus einer ziemlich starken Purpose-Hierarchie heraus die Organisation zu denken. Und was ich habe das am Anfang mit diesem Scrum-Beispiel erwähnt, was ich eher erlebe, ist fast teilweise so eine Prozessführung oder Prozesshierarchie. Also sehr viel starrere und sehr viel teilweise auch brutalere Prozesse. Also wenn man zum Beispiel auf die Holokratie guckt, das ist teilweise sozusagen die Holokratie als solches ist ja ziemlich streng in ihren Regelwerken. Gibt ja die dicksten Governments-Regelungen, wie, was, wann, mit von wem gemacht werden darf, wie man sich ansprechen darf, wie man das ist viel starrer und viel konsequenter aus meiner Sicht als vieles, was aktuell in hierarchischen Organisationen zu beobachten ist.
Ja, okay. Wie ist das dann anders hinzubekommen? Also wenn du jetzt sagst, ja, Demokratisierung ist aus deiner Sicht eher ein Missverständnis, das Zurückwerfen auf den einzelnen Menschen ist eigentlich auch ein Missverständnis und dennoch geht es aber darum, mehr Eigenverantwortung und mehr Beteiligung und Mitwirkung reinzubekommen in die Organisation und eben auch eine stärkere Orientierung auf das, was uns eigentlich bewegt oder das, was wir eigentlich tun wollen als Organisation, als Unternehmen. Und wie kann das dann gelingen, so ganz praktisch? Also was sind dann die Dinge, die du dann vielleicht auch mit Teams zusammen bearbeitest? Oder wie kann es dann gelingen, dass eine Organisation, in der das ja bisher vielleicht dann eher auch noch nicht passiert, in der vielleicht wirklich einfach eine sehr, nach oben im Sinne von Hierarchie gerichteter Blick vorherrscht. Ne? Man wartet immer so auf die Entscheidung von oben und dann macht man es halt so oder man lässt es halt und so weiter. Wie kriegt man das denn dann hin?
Ja, also ich würde, wie kriegt man das hin? Gute Frage.
Also wir können ja gemeinsam drüber nachdenken. Ich will dich jetzt ja auch hier gar nicht so auf den
Gar nicht. Also ich habe auch nochmal so nach einem Einstieg gesucht, weil ich erstens denke, was schon mal aufhört, wie ich zum Beispiel Transformation einfach nicht mehr denke, ist, wie ich auch mit Kunden dann arbeite, das ist so ein, ne, wir haben so einen Punkt A und einen Punkt B. Und wenn wir dann so eine Transformation oder einen Veränderungs- oder Change-Management-Prozess ausrollen, dann kommt ihr zu Punkt B. So. Und für mich ist es eher ein mit einem Team, mit einem größeren Bereich oder mehreren Teams in der Organisation erstmal überhaupt so eine die Agilität, agilen Fähigkeiten oder die auch die organisationalen agilen Fähigkeiten erstmal überhaupt ein Stück weit zu trainieren und ich meine damit nicht Training, sondern wirklich sich da ein anderes Mindset, andere Haltung, aber eben auch im Organisationsentwicklungssinne andere Prozesse und Strukturen aufzubauen. Und dafür ist aus meiner Sicht schon dieses Thema, was ja für mich hinter Agilität vor allen Dingen steckt, so eben eine organisationale Anschlussfähigkeit, eine hohe Veränderungsfreude und Willigkeit, eine Flexibilität, das steckt ist der Kern für mich von Agilität. Und wie das dann ausgestaltet wird, also wirklich im Sinne, ne, es macht wirklich Sinn, wir haben hier ein großes Software-Team, die in einer Scrum-Logik arbeiten zu lassen oder zu sagen, also bei einer Buchhaltung würde ich nicht anfangen, jetzt auf einmal flexible Prozesse oder flexible Rollenmodelle einzuführen, weil da einfach eine ganz andere Ordnungssicherheit gebraucht wird, damit die ihren Purpose, ihre Aufgabe gut erledigen können. Da würde ich vielleicht dann eher schauen, wie können wir vielleicht ja im Sinne der Haltung oder im Sinne der Rollen, die wir uns vergeben, in eine größere Selbstführung, Selbstorganisation innerhalb des Teams kommen, ohne jetzt alle 4 Wochen zu gucken, muss der Controller A eigentlich eine andere Rolle haben oder müssen wir hier andere Kreise im Sinne von, wenn man Kreise als Teams verstehen will, oder Einheiten, Sinneinheiten innerhalb von Teams, müssen wir die anders bilden oder so. Also ne, diese Art von struktureller Flexibilität, die ja so in der klassischen Selbstorganisation und Autokratie eine wichtige Rolle spielen, das macht bei solchen Teams keinen Sinn. Aber also ich würde so eben einerseits gucken, was ist so der Purpose der einzelnen Teams, von dort aus wahrscheinlich starten und dann mir angucken, okay, welche Veränderungshilfestellungen brauchen vielleicht auch die einzelnen Teams, wo liegen die Stärken, wie können die dann auch in den jeweiligen Rollen überhaupt entfaltet werden. Und das ist für mich vielleicht auch nochmal so ein, tatsächlich auch ein Teil, woran ich immer wieder auch neues Arbeiten erkenne, wenn Organisationen sich einerseits eben mit der Purpose-Frage auseinandersetzen, aber auch andererseits eben auch sich fragen, wie können wir den Menschen, die hier im Team sind, so einsetzen oder einen solchen Boden bereiten, dass sie wirklich in ihre Stärken kommen und diese gut ausleben können und wir eben nicht sagen, wir haben hier eine Stellenbeschreibung und so, und da sind aber eigentlich tausend unterschiedliche Anforderungen drin. Und das soll aber jetzt bitte von einer Person irgendwie erledigt werden, so, sondern dass man viel stärker und auf den ganzen Menschen und eben da den bestmöglichen Fit auch herstellt. So, das ist so eine weitere Herangehensweise. Und ich hatte ja schon das Stichwort Rollen genannt. Eben, wenn wir auf das Strukturelle auch gucken, ganz früh in den Prozessen auch zu gucken, wie können wir eine andere Strukturlogik schaffen. Also im Sinne von, wie schaffen wir vielleicht auch Räume, wo eben kollegialer entschieden wird und auch da wieder nicht demokratisch, sondern ich denke da eher eben zum Beispiel im Sinne des besten Argumentes und nicht im Sinne, derjenige entscheidet, der die richtige Schulterklappe hat.
Ja, also auch hier so beim Zuhören, ne, ich meine, das ist ja auch genau das, was ich für sinnvoll halte, und gleichzeitig macht es es manchmal ein bisschen schwer greifbar, dass man eben wirklich im Einzelfall immer eben gucken muss, ja, also ja. Was ist es eigentlich bei euch gerade und welche Qualität möchtet ihr eigentlich ein Stück stärker entwickeln in der Zusammenarbeit, ja, und wie können wir das dann erreichen. Jetzt weiß ich ja vielleicht noch so als Überleitung, dass du unter anderem für einen Kunden von uns hast du ja mal einen sehr schönen Workshop gemacht, wo es auch darum ging, was sind eigentlich so auch diese größten Missverständnisse rund um dieses ganze Thema. Und ich nenne es jetzt nochmal Agilität, ne? Weil du hast, du hast eben auch schon eine Sache ja gesagt, also du erzählst halt diese, was sind die größten Missverständnisse, und eine Sache war ja schon sehr stark im Raum, nämlich, dass durch Agilität alles automatisch besser wird oder dass durch Agilität automatisch alles attraktiver wird oder dass es dann menschlicher wird oder. Und da habe ich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, gehört, naja, manchmal wird es dann aber auch eine ganz schöne Prozessmaschinerie oder manchmal wird es dann dadurch aber auch wahnsinnig streng oder fest oder starr oder geht sehr stark Richtung noch weitere Effizienzsteigerung, Optimierung und. Habe ich dich da richtig verstanden?
Total, auf jeden Fall, ja.
Und würdest du sagen, das ist eigentlich auch so das größte Missverständnis, was dir da immer wieder begegnet? Oder was ist vielleicht das größte Missverständnis rund um dieses ganze Thema Agilität, agile Transformation? Und welche gibt es dann noch?
Also die größte Überraschung, die ich häufig erlebe, wenn Organisationen oder Teams auf mich zukommen und sagen, Mensch, was ist denn jetzt Ihr agiler Ansatz? Punkt 1, 2, 3, wie machen wir das denn jetzt so? Und wenn ich dann die Rückfrage stelle, ja, was ist denn für Sie Agilität? Oder wofür soll denn die Agilität gut sein? Was soll die denn lösen? Gucken mich häufig überraschte Gesichter an, weil sie damit jetzt gar nicht gerechnet haben, sondern häufig so dieses, ja, es gibt ja nur eine Agilität, ein agiles Konzept, und wenn wir das umsetzen, dann haben wir es geschafft.
Ja.
So, und ein anderes Zitat, da habe ich leider die Quelle vergessen, aber die so ein Stück weit sagt so, Selbstorganisation ist ein tougherer Chef als alles, was wir vorher an Chefs gehabt haben. So. Mhm. Und ich glaube, das ist so, vielleicht ist das größte Missverständnis, was ich immer wieder höre, so, oh, dann werden wir die Führung los, dann wird's hier alles schön, dann verstehen wir uns alle gut, dann haben wir gar keine Konflikte mehr, dann ist alles gut. So, dann sind wir so in so einer Wohlfühlblase miteinander. Und das ist häufig aus meiner Sicht das größte Missverständnis, dass dann aufgewacht wird und gesagt, oh, ja. Da, ich werde jetzt beim Wort genommen, oh, ich muss jetzt Entscheidungen selber treffen und oh, da ist ja gar nicht mehr jemand, der mir jetzt so kleinteilig vorkaut, wie ich es weiter tragen kann oder was auch immer, sondern auf einmal muss ich das selber machen. Das ist auch schon eine Frage, will man das?
Und das aber innerhalb eines sehr starren Rahmens plötzlich.
Ja, ne?
Also weil
genau.
An die Stelle der Führungskraft tritt dann eben ein Verfahren, an das man sich zu halten hat. Ne? Mit ganz klaren Rollendefinitionen und ganz klaren Meetingformaten und ganz klaren Prozessen und Abläufen. Und die dann nämlich einen Rahmen bieten, der sehr, sehr viel starrer ist als all das, was vielleicht vorher da war. Und innerhalb dessen dann aber plötzlich auch sehr viel mehr Eigenverantwortung nötig ist, um das dann auch zu erfüllen. So. Und
Absolut. Das
ist, glaube ich, für viele eine Überraschung, ne?
Absolut. Und auch, ne, eigentlich das häufig dieses, das darf ich jetzt eben nicht so, wie ich es mir gerade mal denke, dass das viel häufiger vorkommt. Als dieses, ja, jetzt ist hier Schlaraffenland und jetzt machen wir mal alle so, wie wir gerade denken. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch echt ein Wachstumsschmerz dann. Und auch, wo ich das auch manchmal überlegt habe, dass Organisationen dachten, ich habe das witzigerweise häufiger auch im Startups-Kontext erlebt, wo auf einmal die GründerInnen gemerkt haben, oh, dann muss ich ja auch Macht abgeben. Will ich das denn eigentlich? Eigentlich hatte ich doch bisher so eine ganz super Anarchie hier und habe mich eben gar nicht um Strukturen gekümmert und konnte immer ganz schön gut entscheiden oder auch dann mal wieder reinspringen in Entscheidungen und mir mal so überlegen, was ich da eigentlich jetzt gerade so ganz gut finde. Mit Einführung der Selbstorganisation oder mit Einführung von agilen Methoden und Prozessen darf ich das gar nicht mehr. So.
Ja. Und gibt es noch welche? Noch mehr Missverständnisse?
Ja, das Führungsmissverständnis, das Agilitätsmissverständnis haben wir schon gesprochen. Für mich ist es auch ein Missverständnis, wir könnten einfach nur Prozesse und Strukturen einführen. Und dann wird schon alles funktionieren. Also, und da kommt dann tatsächlich für mich der ganze Mensch ins Spiel, dass man sich anguckt, ja, wo steht denn der Einzelne und auch so das Commitment und auch das Engagement der Organisation, dafür dann auch Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Also eben, dass die Mitarbeitenden nicht nur auf einer Fähigkeits- oder Fertigkeitsebene geschult werden, also wie funktioniert denn das mit den agilen Methoden, was muss ich denn machen in der Logik von einer, von einer, von einem Product Owner oder in der Scrum-Logik, welche Befugnisse habe ich denn da und gleichzeitig aber auch natürlich aus dem Persönlichen heraus, ne? Also wie gut kann ich mich zum Beispiel selbst organisieren im Sinne selbst managen. Wie sehr traue ich mir überhaupt zu, gute Kriterien zu haben, gute Entscheidungen innerhalb meiner Verantwortlichkeiten zu treffen? Wie schaffe ich es vielleicht auch eigene Grenzen zu setzen, damit nicht jeder irgendwie sagt, nee, das passt schon in deinen Verantwortlichkeitsbereich, das musst du jetzt abarbeiten oder. Also diese Form der ich finde Reifung so ein blödes Wort, aber der Weiterentwicklung und Erweiterung von meinen persönlichen Potenzialen und auch von meinen persönlichen Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was einhergehen muss, mit den äußeren strukturellen und prozessualen Veränderungen und auch die Arbeit natürlich im Team. Also das verändert ja auch total viel innerhalb der kulturellen, des kulturellen Miteinanders im Team, wenn auf einmal Verantwortlichkeiten verteilt ist, wenn Führung stärker verteilt ist, wenn auf einmal nicht mehr die bekannte Führungskraft jetzt irgendwie mit mir vielleicht meine Entwicklungsgespräche führt im Sinne, wo will ich denn hinwachsen, sondern dass vielleicht ein früherer Kollege oder eine frühere Kollegin tut, die aber aus der Rolle sozusagen Potenzialentfalter in die Verantwortlichkeit trägt.
Ich muss mal ganz kurz jetzt einmal dazwischen.
Ja, geh doch bitte dazwischen.
So ein bisschen mit den Hufen scharre.
Wirst du nervös?
Ja, genau, weil du hast so ein paar Begriffe gesagt, wo ich so denke, ui, zum Glück haben wir bei Lea keine Harmoniekultur, sondern wir können auch miteinander in den Diskurs gehen.
Let's do it.
Du weißt ja, genau, also der ganze Mensch.
Ja.
Also gegen diese Formulierung bin ich ja fast schon allergisch.
Deswegen habe ich sie genannt, ja.
Deswegen dachte ich, kann es aber nicht unkommentiert lassen. Nee, weil ich denke immer so, du liebe Güte, ne? Was meinen
Ja.
wir denn jetzt plötzlich mit dem ganzen Menschen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich sag dir auch warum, ne? Ich gucke einmal dahin und denke mir, naja, also der ganze Mensch ist aber schon ein ganz schönes Package, ja? Und der ganze Mensch, der tut Dinge, die will man also beileibe nicht in der Organisation haben, ne? Also wenn wir mal uns die Mordstatistik angucken, allein hier in Berlin, wie viele Ehepartner sich jetzt im letzten Jahr gegenseitig umgebracht haben, ja? Also wenn wir das jetzt auch in die Organisation holen, wow, ne? Also es wäre so ein Beispiel. Oder Sexualität, wo ich auch so denke, aha, was heißt das dann jetzt? Der ganze Mensch in der Organisation, im Hinblick auf Sexualität oder auch, ne, also in Bezug auf alle möglichen anderen Neigungen und Hobbys und Abgründe, und der Mensch ist ja auch nicht nur gut und also so, dann denke ich, sag mal, aber was ist denn eigentlich nun gemeint mit der ganze Mensch? Weil das kann ja nicht gemeint sein, oder?
Naja, ich würde vielleicht die Gegenfrage stellen, also haben wir nie Mord und Totschlag in Organisationen gehabt und auch nie Sexualität? Und die findet halt statt, aber die findet halt nicht transparent statt.
Ja, aber ich will das auch nicht sehen.
Ich will das auch nicht sehen. Das ist natürlich total richtig. Die Frage ist natürlich eher vielleicht ja, muss man das immer alles sehen? Oder und ne, und inwieweit muss die Organisation sich damit beschäftigen? Und inwieweit gibt es ja aber vielleicht auch so viele Störungen und Spannungen dadurch, dass es eben nicht zur Sprache kommt? Ne, immer, für mich ist immer die Frage, in welchen Räumen und in welcher Intensität und so. Und klar gibt es natürlich auch Themen, wo vielleicht auch die Menschen, wenn wir auf den normalen Menschenverstand zurückkommen, jetzt nicht über ihre Mordgelüste erzählen oder was auch immer. Ich glaube aber schon aus der Erfahrung also mit Organisationen, die das stärker leben, dass es erstens natürlich ein enormer Anspruch ist, ne? Das auch als Team, als Gesamtorganisation auch auszuhalten und mitzutragen und gleichzeitig glaube ich schon, dass wenn wir eine größere Verletzlichkeit oder Menschlichkeit im Sinne von, ich kann auch mal hingehen und sagen, heute läuft's nicht, das ist vielleicht ja so ein harmloses Beispiel, aber das habe ich in Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, oder die ich jetzt auch begleite, erlebe ich das häufig schon, das ist ein Thema. Schon das Wort Check-in ist zu viel. Was soll ich denn sagen, wie es mir heute geht oder was mich momentan beschäftigt oder was mir Energie gibt? Das sind so Fragen, die für viele schon eine totale Spannung verursachen.
Ja, natürlich macht das eine Spannung, weil man natürlich auch unsicher ist darüber, was passiert dann in der Konsequenz, ja? Weil ja die Organisation auch eventuell in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie eben nicht belohnt, wenn Leute eben mal nicht gut drauf sind, ne? Oder also es gibt ja auch so dieses, na, wenn du krank bist, dann melde dich auch lieber krank, weil wenn du da bist, dann musst du auch volle Leistung bringen. Da gibt's nicht, ich kann heute nicht so gut, ne? So, das ist ja die Erfahrung, die viele Leute machen. Und jetzt will man plötzlich von ihnen, dass sie bei einem Check-in sagen, wie sie denn heute da sind und wie es ihnen geht. Da sind die ja erstmal zutiefst irritiert, ob sie das überhaupt dürfen oder und welche Konsequenzen das vielleicht hat, wenn sie es tun. Ne? Also ich finde es manchmal, also man muss unbedingt ja auch den Kontext mitdenken, in dem das dann plötzlich passiert. Ne? Und dann sind wir wieder bei Henne und Ei. Also wo fangen wir denn jetzt mal an, dass sich eine Kultur so verändert, dass sie es denn dann auch in Zukunft aushält, dass die Leute auch mal einen schlechten Tag haben? Also da würde ich ja jetzt erstmal rein so vom, würde ich sagen, ja Mensch, super, das wäre doch toll, wenn das gelänge. Und dann würde man doch dem Menschen, und da sind wir jetzt wieder bei dem Menschen, gerechter werden, dass er eben auch mal einen schlechten Tag haben darf oder sie. Ja? Bei den anderen Themen, da bleibe ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass das ja auch eine sehr entlastende Funktion hat, dass ich eben nicht ständig erzählen muss, wie es mir gerade geht. Dass ich das aber auch für mich selber, Thema Selbstmanagement, dadurch auch einfach mal ein paar Stunden ausblenden kann. Ja, also meine Probleme holen mich dann nach der Arbeit schon wieder ein. Ja, also wie bringe ich jetzt meine Mutter ins Pflegeheim oder lasse ich mich jetzt dieses Jahr noch scheiden oder nächstes Jahr? Ja, so, das sind Dinge, das tut mir ja selber gut, wenn ich die mal ein paar Stunden ausblenden kann und die will ich jetzt auch nicht ständig mit meinen Kollegen besprechen. Also insofern, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das nicht mehr Spannung erzeugen würde, wenn jetzt plötzlich all diese Themen, die Leute ja nun auch noch haben, jetzt auch noch mit in die Kommunikation kommen, in der Arbeit. Ne?
Hm. So. Also für mich ist halt immer die Frage, was löst einen größeren, ist es nicht so, dass es, wenn es mal auf dem Tisch ist, geklärt ist? Und was ich auch glaube, ist, dass es natürlich schwierig wird, wenn es ein Müssen wird. Mhm. Also im Sinne von, du musst jetzt erzählen, dass deine Mutter im Pflegeheim ist und was da alles. Oder du musst erzählen, weiß ich nicht, dass du dich gestern in deinen Chef verliebt hast. Oder dein Mann das will ja auch kein Mensch wissen, ne? Aber nein, das ist so, aber ich glaube, und du hast viele Dinge angesprochen, die auch bei mir resonieren und die auch die Komplexität des Unterfangens, finde ich, sehr deutlich zeigen, wo ich auch sagen würde, naja, vielleicht ist es gar nicht in dieser Absolutheit auch nötig, aber einen Boden zu bereiten, wo ich nicht Angst haben muss, zu sagen, und ich finde schon, dass das gar nicht so trivial ist, zu sagen, also so dieses typische Beispiel, was sich ja durch die, ich sag mal, platt New Work-Szene sozusagen zieht, ist immer so dieses Thema Umgang, Periode von Frauen. Und Perioden, Schmerzen. Darf man das als Frau sagen oder nicht? Ich weiß, dass ich in meinen ersten Jobs, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas zu sagen, weil das da nicht hingehörte. Und ich auch immer es fast befremdlich fand, wenn das irgendwelche Kolleginnen geteilt haben. Und heute hätte ich da auf einen anderen Blick, weil ich vielleicht auch verstehe, wieso die Kollegin gerade so durch den Bildschirm guckt, wie sie gerade guckt. Und ich finde, es hat schon eine Attraktivität zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr die Pokerface-Community, die immer so tut, als wäre alles schön. Und auf das Wort, wie geht's dir? Ah, prächtig, alles gut, toll. So, glaube ich, ist nicht hilfreich.
Ja, und da kann ich total mitgehen und sagen, ja. Und wenn man das schafft, dass das ein Stück, ne, so wirklich in kleinen Schritten nach und nach erweitern sich so die Räume der möglichen Selbstauskünfte, so würde ich das jetzt mal nennen, ja, ja. Dann bin ich sofort dabei. So, und ich glaube, es ist eben nicht dieses Hebel von 0 auf 1 umlegen und der ganze Mensch ist in der Organisation, aber es ist ein bisschen stärker weg oder nicht nur ein bisschen, sondern schrittweise wegkommen von diesem, der Mensch als Maschine, der Mensch als Ding, das einfach zu funktionieren hat, der Mensch als Rollenerfüller und Theaterspielerin, ne? In der Organisation. Und so kommt es einem ja häufig vor, so dieses, ich nehme da eine Rolle und jetzt spiele ich Theater. So. Und wenn ich dann wieder aus dem Job raus bin, dann kann ich endlich so sein, wie ich wirklich bin und so weiter. Ja. Und dieses Gefühl, das haben nach wie vor sehr viele Menschen, dass sie nicht wirklich echt sein dürfen. Und ich glaube auch, und davon bin ich zutiefst überzeugt, das wird auch nie vollumfänglich gelingen in allen Organisationen. Aber das wäre so mein, da würde ich so denken, ja, das wäre schön, wenn es ein bisschen mehr davon geben dürfte. So. Und wenn das damit gemeint ist, dann bin ich total dabei.
Ja, da stimme ich dir auch total, also da stimme ich total auf dieses Schalter umlegen. Und ich glaube, wie so häufig ist es ja manchmal auch, dass diese sprachliche Radikalität, die wir teilweise auch in der New Work-Szene ja haben, ne? Jetzt kommt der ganze Mensch um die Ecke, dass es das ja vielleicht manchmal braucht, um aus diesem maschinellen Muster oder so dieses, du musst funktionieren und du gibst dich ab an der Tür vom Büro und holst dich dann wieder ab, wenn du wieder da rausgehst, dass dieses entweder oder nicht mehr stattfinden, also ne, nicht stattfindet. Und ich hatte noch einen anderen Gedanken, weil du dieses Stichwort leider auch genannt hast. Ich glaube, dass das ist auch wieder, wir haben ja über Maßschneiderungen auch gesprochen. Und ich glaube, auch da ist es, ne, das muss ich dir nicht erzählen, als Kulturprofi,
ja.
Profin, Prophetin, dass die Kultur ja eine total große Rolle auch spielt. Also wie weit der Hebel auch umgelegt werden kann und darf und dass das auch da wieder ja nicht für jede Organisation so oder so sein muss, sondern eher diesen Impuls aber reinzugeben. Und deswegen machen wir ja so solche Formate wie Check-in, Check-out, die ja erstmal aus meiner Sicht ja erstmal total simpel ist.
Mhm. Ja. Jetzt gucke ich auf die Uhr und ich denke, wow, wir wollten doch eigentlich noch über so viel reden, aber ich habe so den Eindruck, eigentlich sind wir jetzt gerade an so einem ganz guten Punkt angekommen, zu sagen, wir machen noch mal einen Teil 2.
Finde ich wunderbar. Das ist so der Cliffhanger. Worüber sprechen wir denn dann, Christian?
Genau, weil was ich eigentlich noch vorhatte, ist, dass wir noch mal so auf dieses Thema Reifegrad von Organisationen gucken, dass wir noch mal auf so ein paar Modelle und Methoden schauen, mit denen du auch gerne arbeitest. Thema Spannungsbearbeitung und so weiter. Aber ich glaube, das machen wir dann tatsächlich einfach beim nächsten Mal, Teil 2. Was hältst du davon?
Das finde ich wunderbar. Ich hoffe, der Cliffhanger war so spannend, dass wie viel Follower oder wie viel, was brauchen wir noch für den Platz 1 eigentlich? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen, als du das am Anfang erwähnt hast und auch natürlich total gratulieren.
Ich weiß es nicht. Also Apple veröffentlicht das ja auch nicht, was das jetzt nun eigentlich letztlich für Kriterien sind. Man kann immer nur so Hypothesen testen. Ja, also es hat wohl scheinbar irgendwie damit zu tun, in welchem Zeitraum, wie viele Leute sich diesen Podcast anhören. Es hat auch damit zu tun, scheinbar, wie viele neue Hörer und Hörerinnen gewonnen werden in einem bestimmten Zeitraum. Es hat auch damit zu tun, wie viele Sternebewertungen man bekommt. Und es hat auch wohl damit zu tun, wie viele Rezensionen und. Aber so richtig durchschaut haben wir es ja noch nicht. Insofern, ich weiß es einfach nicht. Und das ist aber auch, finde ich, so wunderbar, weil das ja auch das ist, wie wir eigentlich die ganze Zeit arbeiten, nämlich mit Hypothesen, ja, mit Hypothesen, wie es sein könnte. Und dann macht man was und guckt, was passiert und guckt, ob die Hypothese sich damit wieder erledigt hat oder ob man sie erstmal behalten kann und dann noch einen Schritt geht. Und ja, ich denke, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind auf einem guten Weg.
Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut.
Ja. Ja, gut, liebe Leonie, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir und die schönen Fragen und so ein leichtes auch Aufkommen eines Diskurses, was ich total schön fand. Weil so arbeiten wir ja auch bei Lea. Und das macht ja das Salz in der Suppe ein Stück weit raus.
Ja, finde ich auch. Also, gute Zeit dir.
Ja, auch nochmal.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.